Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Tims Sprachnachrichten. Heute wieder in der Serie Wer ist eigentlich? Und heute stoßen wir mal die Türen von einem Stahlwerk auf und schauen mal, was dahinter so abgeht. Und dafür habe ich niemand geringeren an meiner Seite als den lieben Daniel. Moin Daniel, ich finde es sau cool, dass wir das jetzt geschafft haben.
Ja, moin Tim, freut mich.
Wenn du dich einfach mal kurz so ein bisschen vorstellen würdest.
Ja, genau. Also mein Name ist Daniel. Die meisten Leute kennen mich wahrscheinlich unter dem Namen Ronin Nico auf Facebook und bin der Inhaber von Stahlwerkmesser.
Genau. Und wenn ich das so schon vorab rausschießen darf, ich hatte jetzt dein Umbra hatte ich schon und generell deine Designs holen mich halt voll ab, ne? Wo man ähnlich wie bei den Dingern, die Ole baut, also Blaurock Blades, wenn man dann so eine Matratze voll hat mit Messern, man erkennt sofort das Stahlwerk, was dazwischen liegt.
Ja, ja, cool, das freut mich. Dann hat das schon mal geklappt.
Sehr gut, ne? Und das ist halt so, dass du hast halt in deinen Designs und du hast halt so eine ganz eindeutige Designsprache. Und also ist natürlich von Modell zu Modell unterschiedlich. Aber man erkennt halt ganz genau deine Handschrift. Und das finde ich, dass wir es jetzt geschafft haben, uns hier mal zusammenzusetzen. Um dann auch mal direkt reinzugehen, wie kam es für dich zu Stahlwerk?
Wie kam es für mich zu Stahlwerk? Also Stahlwerk, die Marke war ja dann eigentlich nur noch so der Tropfen auf dem heißen Stein am Ende, sondern die Entwicklung ist ja so wie, glaube ich, bei ganz vielen Messerverrückten in Anführungsstrichen. Ich hatte eigentlich schon immer ein Taschenmesser. Ich komme aus einer Familie mit dachlichem Hintergrund.
Man kennt's, ne?
So, genau. Und mein Opa hatte ein Taschenmesser einstecken. Ich hatte mein erstes Taschenmesser irgendwie mit 7. Das war dann so ein, glaube ich, war eigentlich ein Anglermesser. So ein ganz günstiges, was zum Schuppen gedacht war. Das heißt, es hatte keine Schneide, sondern nur so eine ganz stumpfe Serration-Klinge sozusagen mit riesigen Serrations, ja, wo die Schuppen damit schuppen sollte. Aber das durfte ich eben tragen, weil es nicht spitz war und nicht scharf. So. Und das hat sich dann entwickelt. Dann hatte ich so meinen ersten Hirschfänger dann in den 80ern, ja, ne, mit diesem typischen Plastik-Hirschhorngriff hinten und der roten Plastik-Endkappe. Kennen vielleicht auch noch einige, die so mein Baujahr haben.
Ja.
Und das ging eigentlich immer so weiter, ne? Dann in der Pubertät waren es dann eher dann so die Rambo-Messer und die Springmesser, Springmesser aus dem NATO-Shop, ja, und ja, die Butterflies.
Aber größer weiter, ne?
Genau, richtig so. Da war man dann eher der harte Junge so und das hat sich immer so entwickelt und mit 20 war dann so ein kurzer Break irgendwie, dann bin ich zum Studieren nach Hamburg aus dem Süden und hab dann mich mit ganz anderen Sachen beschäftigen müssen, so, ne, also aufgrund meines Studiums war ich dann erst mal raus und da waren ja so bestimmt knapp 10 Jahre Pause. So.
Also wirklich komplett Messerpause?
Also so wirklich so. Also ich hatte immer Messer, also ja, die hatte ich immer so. Ich habe immer noch auch das feststehende Messer aus den 80ern tatsächlich, ja. Das habe ich noch hier und ist mein Schatz. Aber ich hatte Messer, aber ich habe sie nicht getragen. So, ich war viel in der Natur dann mit dem Studium, ne? Dann war erst mal Stadt angesagt. Ich habe auch jahrelang direkt auf der Reeperbahn gewohnt, ja, also da,
ja,
ich hab, so, ne, da waren andere Interessen, sage ich jetzt mal, und hatte aber immer meine Messer. Und dann kam es irgendwann dazu, ich glaube so, weiß nicht, kurz vorm 30. Geburtstag oder so, wie vom Blitz getroffen, dachte ich, Mann, eigentlich wäre es schön, irgendwie wieder ein Messer zu tragen und was Schönes zum Geburtstag sich selber zu schenken, und habe mir damals dann ein Verkniven TK3 mit dem Jigged Bone gekauft. Also, ne, so, weiß nicht, ob du das vor Augen hast, aber so ein kleines Taschenmesser, ein bisschen Gentleman-like in Anführungsstrichen. Okay. Aber habe das unglaublich gerne gehabt, auch von der Verarbeitung und so weiter. Und war sehr zufrieden damit. Und das war wieder der Start, um einfach wieder komplett weiterzumachen sozusagen.
Das war wieder der Schubser ins Rabbit Hole.
So der Auslöser. wie vom Blitz getroffen eben und habe dann wieder angefangen, Messer zu kaufen. So, die typischen, die es dann da eben bis zum Para 2 auch irgendwann natürlich, das glaube ich, jeder dann irgendwie in der Tasche hat.
Klassiker, ja.
Genau, und ich auch tatsächlich immer noch in meiner Hundehose jeden Tag dabei habe, so als Standardmesser. Ich mag das wirklich sehr gerne. Und war alles dabei. Ne? Ich habe viele Strider, ich habe viele Reefs, ich habe einige Hintere, ich habe tatsächlich viel von Verkniven dann auch noch, ja. Und jeder kennt's, ne? So, dann wird's noch eins und ja, nachdem ist Schluss, aber nee. Und, so genau. So hat sich das entwickelt, ja. Und dann kam es eigentlich dazu, ja, so, warum versuche ich das nicht selber, ne? Dann kam auch mal ein Festspinnensmesser dazu, weil die Stadt wurde einem dann auch irgendwann zu viel und dann bin ich schon wieder immer ein bisschen rausgefahren, Lüneburger Heide oder wandern oder ans Meer hoch und habe mir dann überlegt, ja, ein Festspinnensmesser. Und habe mir dann damals auch was gekauft gehabt, ich weiß gar nicht, was es war, aber auch irgendwas Hochwertigeres. Und ja, und habe mich dann damit beschäftigt. So, ne? Weil wenn man so ein Messer sieht, sieht das ja erstmal gar nicht so schwierig aus. So, ne? Das ist ein Stück Stahl, was man irgendwie anschleift und im Griff dran klebt oder eben verschraubt.
So. Ja.
Und habe dann tatsächlich mein erstes Messer mit den einfachsten Mitteln bei mir in Hamburg in der Küche, in der Wohnung gebaut. So.
Ach cool, ja.
Ja, das war eine Katastrophe, weil ich halt ewig gebraucht habe, das wieder überall rauszubekommen, diesen ganzen Staub. aber hat verhältnismäßig echt ziemlich gut geklappt. So, ja. Und dann habe ich so ein bisschen autodidaktisch einfach mir ganz viele YouTube-Videos reingezogen. Ich habe auch nie einen Messermacherkurs besucht oder so, sondern habe mir das tatsächlich alles selber beigebracht. Und so ist das dann gewachsen. Da musste natürlich irgendwann eine Werkstatt her, dann war es der erste Bandschleifer, mittlerweile sind 6 und so hat sich das dann einfach tatsächlich entwickelt. Ne? Auch so die Arbeitsschritte vom erstmal zum Härten einschicken, dann selbst härten, dann sogar mit Kryo-Härten, also mit Flüssigstickstoff dann noch arbeiten und Terrakote beschichten lassen, dann selber auch beschichtet, ne? Die ganze Terrakote-Nummer auch praktisch in-house dann gemacht. Und ja, so jeden Step habe ich dann so langsam abgehakt, ja, und das ging dann recht schnell, so, ne, dass Leute auf mich aufmerksam geworden sind auch, ja.
Dann kam es ja dazu, dass du, ich glaube, lass mich lügen, es war 2012, ne?
Wo
du
genau, richtig.
So. Ja, wo du dann so gesagt hast, so, das ist jetzt Stahlwerk, ne, wo du dann dem Kind auch einen Namen gegeben hast, ne?
Ja, genau, richtig. Und das waren eigentlich auch so alles ganz viele Zufälle so, weil ich war eigentlich nie so der Social-Media-Typ und bin damals auch nur zu Facebook aufgrund meiner Hündin, weil die Züchterin gesagt hat, guck mal, wir machen da öfters irgendwie Sachen aus und gucken, wie es den Hunden geht und bla bla bla. Und deswegen habe ich auch so einen komischen Namen auf Facebook, ne? Hiko ist meine Hündin sozusagen.
Ah,
das ist
okay,
der Name meiner Hündin. Und habe mich dann deswegen da angemeldet und hatte dann aber schon eben, wie gesagt, ein paar Messer gebaut und damals hörte man ja immer ganz viel von den Messerfreunden auch und so, dann in Review-Videos und so weiter, ja. Und habe mich dann da angemeldet und habe da praktisch so meine ersten Bilder dann gepostet, so, ne, von dem, was ich mache. Und,
ja, cool.
Ja, war halt gleich echt ein super Feedback und so hat das angefangen. Ne? Und
so. Ja, das ist so einer dieser wundervollen Charakterzüge in dieser Community, ne? Das Feedback, was man so in 95% der Fälle bekommt, ist immer sehr konstruktiv. Und halt auch immer mit einem positiven Klang. So,
ja,
das stimmt, ist so dann für, auch gerade für Leute wie dich, ne, die so dann zum Maker werden, super wertvoll, ne? Wenn es nicht heißt so, boah, was soll der Scheiß denn, ne? Geh wieder in deine Werkstatt, wo du herkommst und so, sondern wo es heißt so, ja, das ist ganz geil, aber vielleicht könntest du hier und da nochmal oder so, ne?
Ja, genau, es gibt natürlich immer Leute, die aus
Schwarze Schafe gibt's überall, ne?
Genau, aus irgendwelchen Gründen das nicht gut finden oder also gar nicht, weil sie nicht gut finden, sondern schlecht reden wollen, ja, das hat halt einfach auch vielleicht mit Neid oder mit anderen Sachen zu tun, aber grundsätzlich stimmt das, ja, also die Leute geben immer ein gutes Feedback und ich finde auch, dass es sehr wichtig ist, Sachen anzunehmen, also das auch in meiner Entwicklung hat mir das einfach geholfen, ne, wenn Leute jetzt gesagt haben, auch bei meinen Serienproduktionen, ja, guck mal, der Deep Carry Clip irgendwie vom German damals, der war mega cool und warum hat das Messer nicht und so, manchmal passt es einfach nicht, ja, so, weil das erkläre ich dann auch warum, aber solche Sachen nehme ich an, ne, und versuche die natürlich dann auch umzusetzen, so, weil ich bin ja eine Ein-Mann-Show und handhabe das so, dass ich tatsächlich vorher keine Zeichnungen oder Cut-Skizzen irgendwie dann in Gruppen zeige und sage, was haltet ihr davon oder so, ne, sondern ich entscheide, das zu machen und dann mache ich das. So. Genau.
Okay. Ja, das ist schon ziemlich cool, ne? Also so einfach diese One-Man-Show dann in Angriff zu nehmen, was dann auch oft ziemlich herausfordernd ist, ne? Denke ich mir.
Oh ja. Oh ja.
Aber das dann halt trotzdem durchzuziehen und dann kommen halt so ganz geile Dinge, wie zum Beispiel dann bei dir das Umbra rum, wo ich auch sagen muss, so mit der Daumenscheibe drauf und das dann so aufknallen lassen, ne? Ich habe bis jetzt ist das bei mir mit Abstand der fetteste Sound, wenn der Framelock einknallt, ne? Da kann alle Messer, die ich bis jetzt mit dem Framelock hatte, die können da einfach nicht mithalten und das liegt wahrscheinlich nicht auch zu guter Letzt daran, dass das ja schon ganz soliden Volumenkörper hat, ne? So ein Resonanzkörper.
Das hat ja auch einiges an Gewicht und so, ne? Das ist schon.
Aber das ist halt, man muss es halt mögen, so, ne?
Ganz klar.
Und wenn wir jetzt mal so den nächsten Schritt gehen, ne? Bist du jetzt mit Stahlwerk, ist das jetzt für dich schon 100% Selbstständigkeit oder ist das noch so ein nebenberuflich?
Nee, also das ist es tatsächlich schon recht lange. Ich sage mal so seit 8 Jahren bestimmt ist das mein Hauptberuf in Anführungsstrichen. Mhm. Ja. Und also das ist tatsächlich das, was ich mache. So, ne?
Mhm. Ja, das ist dann, ist das dann auch so, war das schon immer so bei dir, dieser Wunsch nach Selbstständigkeit, der sich dann dadurch jetzt umgesetzt hat? Oder ist das dann halt einfach so dadurch gekommen, weil du dann mit dem Messerbau, der dann bei dir in der Küche angefangen hat, dass das so gut funktioniert hat, dass dann das eine zum anderen kam?
Also Wunsch ist, weiß ich nicht. Also das war nie gezielt, dass ich gesagt habe, sondern ich glaube so, das ist ganz oft, für manche Leute ist eine Selbstständigkeit was und für ganz viele Leute vielleicht auch nicht so. Ne? Das hat ja alles Vor- und Nachteile. Klar. Und ich war ja, also selbst nach dem Studium habe ich dann eben noch 2, 3 Praktikas gemacht in dem Bereich, wo ich eben was machen möchte und habe dann tatsächlich auch meine erste Firma gegründet, also direkt nach dem Studium. Das heißt, ich war schon immer selbstständig.
Ach krass, okay. Genau. Also war das für dich dann einfach so eine Selbstverständlichkeit mehr als einen Wunsch?
Das war tatsächlich erstmal nur ein Hobby und ein Ausgleich zu meinem anderen Beruf, den ich damals ausgeübt habe.
Ja,
das war tatsächlich so eine Ergänzung, was mit den Händen zu machen und in der Werkstatt mal den Kopf frei zu bekommen und war gar nicht geplant, jetzt da ein riesen Ding draus zu machen, sondern irgendwie mal ein Messer für meinen Bruder oder wenn ich halt Bock habe, einfach Sachen zu bauen, die es in der Konstellation vielleicht nicht gab. Ja, mir hat vielleicht die Klinge gefallen, aber mir hat das Griffmaterial nicht gefallen oder ich hätte es gerne zum Abschrauben oder zum Wechseln oder das Jimping oder so der Fuller da noch irgendwie. Also das war eher eigentlich so eine Sache, die gar nicht geplant war jetzt, dass man daraus auch noch eine Selbstständigkeit macht oder vor allem davon auch irgendwann leben kann. So, das war keine Absicht.
Ist das denn, wo du jetzt sagst, so dass ich bin dann immer in die Werkstatt zum Kopf frei kriegen? Ist das immer noch so, dass du dann auch immer noch in die Werkstatt gehst und dann auch so den Kopf frei kriegst? Oder ist Werkstatt mittlerweile bei dir so Fulltime-Arbeit?
Also das ist schon anders. Ich bin ja von Custom-Aufträgen immer ein Jahr im Voraus praktisch ausgelastet. Das heißt, ich habe da natürlich immer ein bisschen Spiel, aber das ist schon Arbeit. Ne? Also früher war das ein Hobby, aber das kennt jeder. Wenn du den Hobby zum Beruf machst, dann ist es eben auch Arbeit. Und das ist schon sehr anstrengend. Also jeder Messermacher wird mir das bestätigen können. Wenn du vom Messermachen lebst und eben nur Messer selber baust, dann ist das echt ein Knochenjob. So, ne? Also das ist wirklich, wenn du alles selber machst, wie ich das gemacht habe, also Schleifen, Härten, Kydex, Beschichten, alles, ja, so, und dann noch Versand und Internetseite und Produktfotos und Videos, dann ist das ganz schön anstrengend. Und in der Werkstatt merkt man das schon, wenn du jeden Tag da stehst, ne, mit der Maske auf. Und
ja, klar.
Das ist echt ein Knochenjob, das kann man sich so vielleicht gar nicht vorstellen. Und jetzt ist es so, dass ich tatsächlich den Kopf frei bekomme, wenn ich einfach mache, worauf ich Lust habe. Und das wird in Zukunft auch so sein, dass, wenn ich meine Aufträge abgearbeitet habe, dass ich einfach nur noch Messer bauen werde, wann ich möchte und wie ich möchte und werde die dann anbieten. Ja, und parallel eben zu meinen Serienproduktionen. So.
Also so quasi so Maker's Choice.
Ja, genau, richtig.
Ja, cool. Ja. Ah, da bin ich auch schon gespannt, was da aus deiner kreativen Hütte so rauskommt.
Ja.
Apropos Kreativität. Wie ich ja gerade schon gesagt habe, dass ich halt so deine Designsprache unwahrscheinlich feiere. Wo kriegst du deine Inspirationen her? Zum Beispiel hast du ja gerade deine Hündin, die Hiko, schon angesprochen. Wie kam es zum Beispiel zu dem Knochen als Nagelhau bei dem Gentle Dan? Also wo kommt deine Inspiration her?
Also Inspiration ist ja, ich komme aus dem Designbereich. Ich habe Design studiert und ich glaube, so eine kreative Ader hat man dann einfach schon für, egal in welche Richtung es geht. Ne? So schöne Sachen, ich meine, das ist immer ein Geschmack, eine Geschmackssache. Wem was gefällt.
Muss ja fürs Designstudium quasi schon Grundlage sein.
Ne? Ja, genau, richtig. So, denn da gibt es auch Leute, die sagen, nee, der Fond gefällt mir nicht und ich hätte es gerne so. Und die anderen sagen, nee, der Fond ist absolut klasse. Wie gesagt, das ist eine Geschmackssache. Ne? Alles, was wir sehen mit unseren Augen, da sagt wer, das gefällt mir oder eben nicht. So.
Ja, klar.
Aber wenn man da natürlich Leute hat, die da ähnlich Sachen gut finden, dann bin ich da natürlich schon ganz gut aufgestellt, dadurch, dass ich eben mich schon immer mit Design beschäftigt habe. So, ne? Mhm. Und wie du jetzt schon sagst, zum Beispiel der Knochen, das war tatsächlich so, dass dass das für meine Hündin war. Ne? Ich habe gesagt, ich mache jetzt irgendwas, entweder nenne ich das Messer nach ihr oder sonstiges so, weil ich da Bock drauf hatte. Und ich konnte einfach diese ganzen Pfotenabdrücke, die ja auch anderwettig schon sehr, sehr viel verwendet wurden auf Messern und dann ist Titan gefressen. Ich konnte es nicht mehr sehen. So, ja, und dachte, okay, was machst du denn jetzt, dass es irgendwie so einen Bezug hat und trotzdem noch anders? Ja. Und ich hatte ja damals beim German schon so einen ganz anderen Nagelhau, ne? Der war dann auf einer Seite abgeflacht, das gab es damals, glaube ich, auch noch nicht. Und habe dann gesagt, ja gut, dann machen wir da eben was Neues. Und der hat natürlich mega polarisiert, ne? Also ganz viele Leute haben gesagt, du, das ist ein klasse Messer, aber der Nagelhau, ey, deshalb kaufe ich es mir nicht, ne? Gefällt mir einfach nicht. Du machst das Messer kaputt, ja sicher, also 100%. Und die andere Seite hat gesagt, nee, finde ich mega geil und ich habe einen Hund oder auch nicht, aber ich finde den Knochen mega cool. Und das ist immer so eben die Sache bei mir, ne? Das sind schon immer so markante Geschichten, dass ganz viele Leute natürlich auch sagen, nee, das ist nichts für mich, ist ja auch voll in Ordnung, aber andere freuen sich eben, dass es Sachen gibt, die anders sind. So, und
ja, genau.
Das ist dann eben meine Kundschaft, ja.
Ja, ja, und so bin ich dann tatsächlich auch eher, wo andere sagen so, boah, nee, der Nagelhau an dem Gentleman, der ist überhaupt nicht so mein Ding. Wo ich dann tatsächlich sagen muss, gerade der macht das Messer für mich so, also wäre da jetzt einfach so ein stumpfnormaler, gerader Nagelhau dran, würde dem Messer auch irgendwie was fehlen, so, ne? Weil es ja an sich schon ein sehr cleanes, gradliniges Design ist, was nicht viele, also was so nicht viel mitnehmen kann von der reinen Form her, was besonders sein kann. Und dann halt so kleinere Elemente da reinzusetzen, wie halt zum Beispiel gerade den Nagelhau, finde ich halt, das macht das Messer halt wieder spannend und aufregend. Als wenn da jetzt einfach nur ein stinknormaler Nagelhau drin und dann kannst du dir da noch deine Inlays reinsetzen. Ja, und dann haben wir so einen Titan-Folder, den man zuhauf am Markt findet, ne?
Genau, richtig.
So ganz doof gesagt, ne?
Ja, sicher. Also das ist aber auch Fluch und Segen zugleich, ne?
Weil wenn auf jeden Fall.
Wenn du Sachen machst, die so funktionieren, wie du jetzt zum Beispiel das Umbra ansprichst, die Leute sind ja vom Glauben abgefallen, als ich da unten so eine Doppelkante beim Tanto angebracht habe.
Das war so cool, ne?
Das ist es. Aber alle sagen dann, ja, aber wieso? Und weil ich es kann, so ist meine Antwort. Ja. Ne? Weil ich da Bock drauf habe und das ja grundsätzlich für mich mache. Aber das ist natürlich auch Psychoterror, ne? Wenn du so auf so eine Produktion, ich sitze 1,5 Jahre dran. Und dann hast du schon so Tage, wo du hier sitzt und sagst, oh fuck, Mann, war das jetzt wirklich richtig so? Oder hätte ich mich ein bisschen zurücknehmen sollen und so, ne? Da hast du schon mal Selbstzweifel, ne? Das ist schon, geht ja auch um eine Menge Kohle dann immer.
Ja, sicher.
Das ist schon, wie gesagt, immer so ein Hoch und Runter.
Ja, bei dem Umbra war es bei mir tatsächlich auch so, dass ich so gedacht habe, boah, das ist ja jetzt eine Klinge mit 3 Schneiden sozusagen.
Ja, genau, richtig.
Was soll der Quatsch denn, ne? Wie soll ich das benutzen? Ja. Und dann habe ich mir das immer mehr angeguckt und dachte so, ey, scheiße, irgendwie muss ich es dann doch mal ausprobieren. Und wo ich halt echt anfangs Zweifel hatte, dass das überhaupt irgendwas bringt, diese 3 Schneiden, finde ich es alltagstauglich, ziemlich tauglich.
Ja, ja.
Ne? Also es funktioniert echt besser, als man manchmal meinen mag, weil es ja quasi ein Tanto ist, oder beziehungsweise
Drop-Point fast schon, nur mit ein eckiges Drop-Point.
So. Ja, genau, ein eckiges Belly, ne?
Ja, genau, richtig. Ja, genau. So, ja.
Und das funktioniert halt fast genauso, nur dass du halt dann halt wirklich nicht nur wie bei einem normalen Tanto 2 Spitzen hast, sondern vielleicht sogar eher 3. Wobei der eine Winkel dann halt ein bisschen stumpfer ist als der andere.
Ja, ja.
Ne? Und dann funktioniert es halt schon wieder, wenn man halt weiß, wie man es benutzt, anstatt einfach nur so aufs Design zu achten. Aber das ist halt auch wieder so ein Ding, bei dir findet man halt immer irgendwas, was irgendwie besonders ist, ne? Ob es jetzt irgendwelche Grindlines sind oder ein Knochen als Nagelhau. Ne? Bei dir ist ja immer irgendwie so ein ganz bestimmter Charakter damit drin. Ne?
Ja, das freut mich. Also das ist ja, glaube ich, auch Ziel
jedem
Designers oder Herstellers oder Gründer einer Marke, ein Produkt zu entwickeln, das eben sich ein bisschen abhebt. Ne? So, und dann, wie gesagt, du hast immer Leute, denen gefällt es nicht, weil es ins Extreme geht. Und dafür hast du auch die andere Fraktion, die sagt, ja, voll cool, endlich traut sich mal wer was oder macht wer was anders oder so. Ne? Und da gliedere ich mich ein bisschen ein, weil wenn ich die anderen Sachen haben wollen würde, dann kaufe ich mir die halt einfach so. Und so muss ich halt Sachen für mich selber entwickeln, die ich gerne so hätte oder ausprobieren möchte.
Ja.
Und ja, so ist das dann.
Wenn du jetzt so dich hinsetzt und jetzt zum Beispiel, du hast ja jetzt Ende Mai, ja, wir nehmen jetzt gerade am 23.05. auf, weil ich glaube, die Folge kommt erst dann wirklich Ende Mai. Du hast ja jetzt Ende Mai dann das Release vom Cult.
Ne? Genau, richtig.
Und wenn wir das jetzt mal als Grundlage nehmen für den Entstehungsprozess, wie gehst du daran, jetzt zu sagen, so jetzt entwerfe ich ein neues Messer? Wie ist das beim Cult gewesen?
Also grundlegend geht es immer ein bisschen darum, so auf was ich gerade Lust habe. Und das hat so ein bisschen damit zu tun, was ich gemacht habe. Und das letzte Messer war mein Abnur. Das ist ein großes, feststehendes Messer. Finde ich klasse, aber ich persönlich bin halt einfach so ein Taschenmesser-Guy. Ja? So, also ich würde immer einen Folder bevorzugen. Dann für mich war Zeit, dass praktisch jetzt wieder ein Folder kommt. So, die Leute hatten immer geschrieben, ja, mach doch mal ein großes Fixed und so. Und wie gesagt, ich höre da gerne drauf, wenn so Kunden und Leute, die schon lange irgendwie meine Artikel kaufen, mir dann irgendwie was sagen und dachte, ja, okay, gut, dann machen wir das. Und hat ja auch prima geklappt und ist auch schön. Aber für mich war es jetzt da mal wieder Zeit, sozusagen, ja, okay, jetzt machen wir mal sowas typisch Stahlwerkmäßiges, ja. So, also für mich ist das dann immer ein größerer Folder, weil das auch so ist, was ich normal trage. Ja. Das so stand es schon mal fest, in welche Richtung es geht. So. Und dann muss man natürlich überlegen, was macht man so? Wie soll es aussehen? Der Zweck steht ja erstmal gar nicht so an, weil ein Taschenmesser ist halt ein Taschenmesser, schneiden tun die alle, ja, so. Und dann geht es darum, ein Design zu entwickeln, ja. Und dann habe ich überlegt, okay, was haben wir gemacht? Dann hat mir der Schliff beim Abnur wirklich sehr, sehr gut gefallen, dieser Compound Grind. Und habe gedacht, ja, okay, cool, das könnte man machen. Und habe dann praktisch sowas entwickelt, wie das schon mal aussehen könnte, ja. So machen wir dann praktisch wirklich auf dem Whiteboard eine Liste und trage da einfach Punkte ein, die ich gerne in dem Messer inkludiert hätte. So.
Ja.
Und das sind dann Sachen wie, ja, die Pocket Clip, ja, so, und Sachen wie, dass ich es auf Washer laufen lassen will, weil Messer in der Größe sind für mich einfach, da gehört einfach Washer. Ich bin nicht so der Lagertyp, ja, so bei kleineren Messern.
Bei kleineren Messern und richtig.
Genau, integral und so finde ich das alles cool, aber bei einem großen Klapper so, auch dieses Feeling vom Gentle Dan, ich liebe den Klinggang und so, aber wenn ich was mit Washern aufschnalze, so, dann ist es immer noch, ist irgendwie anders, ne? So, also.
Ja, ja.
Und also stand das auch schon mal fest. Gut. Washer, Deep Carry und so. Und so entwickelt man sich dann erstmal so ein Bild im Kopf, so, ne, in welche Richtung es geht, so welche Grundpfeiler da eben integriert sein sollten. Und dann setze ich mich tatsächlich ganz oldschool-mäßig mit einem Stift und einem Papier hin und fange an zu überlegen. So, ne? Erstmal natürlich so Maße für die Größe, damit ich weiß, welche Größe ich haben möchte, und dann geht es echt mit Papier los. So, ne? Also fang an zu zeichnen und mach einige Skizzen, scan die ein, überarbeite die, bis ich dann was habe, wo ich sage, okay, das ist erstmal so, wenn man das mal jetzt als clean Reinentwurf hätte, könnte man sich das mal angucken.
Ja.
Ne? Und dann fange ich an, eben das im Cut zu bauen. Ja?
Mhm.
Und genau, das ist so der Prozess, wie dann zu von so einer Designstudie praktisch zum finalen Produkt sind es natürlich dann noch andere Schritte. Ne? Das heißt, ich baue dann Prototypen und auch die Cut-Zeichnung, die muss 100-mal abgenommen werden und durchgegangen werden, bis das dann so funktioniert, wie man es möchte und so. Das ist ein langer Prozess. Also man kann da immer so mit 1,5 Jahren rechnen, von einem Produkt zum nächsten. Ne?
Das ist so cool, weil ich bin ja selber Tischler. Ne?
Ah ja, cool.
Und das ist ja so, als ich mein Gesellenstück gebaut habe, das hat ja so viele Parallelen, ob jetzt Messerbau oder Möbelbau.
Ja, sicher.
Nur mein Vorteil war halt, dass ich diesen Zeitdruck nicht hatte, vom Anfang der Lehre bis zum Ende der Lehre jetzt sofort mit dem Design um die Ecke zu kommen für mein Gesellenstück. Ne?
Ja.
Das hat bei mir auch im ersten Lehrjahr angefangen, sodass die ersten groben Ideen entstanden sind, ne? Wie man was, ne, vielleicht ja hier auf jeden Fall war klar, das muss ein Sideboard sein, und dann war aber noch nicht genau klar, ob jetzt zum Hängen, also zum an die Wand schrauben oder auf Beinen oder so. Aber für mich war von Anfang an klar, das soll ein Phonomöbel werden für meinen Schallplattenspieler und meine Schallplatten.
Ach cool, ja, dann willkommen im Team. Ich habe hier auch noch zwei MK2 stehen.
Und das war von Anfang an klar, und dann entwickelt sich das so, ne? Dann kam im zweiten Layer, muss man dann diese Zwischenprüfung machen, ne, und baut dann auch so eine kleine Variante vom Gesellenstück, und dann habe ich da halt schon so die ersten Dinge ausprobiert an dem Stück.
Cool.
Ne?
Schickst mir mal ein Foto, würde mich interessieren.
Ja klar, auf jeden Fall. Und dann kam es halt am Ende zu diesem Endgesellenstück, ne, wo dann halt wirklich die Designsprache eine ganz andere war als am Anfang.
Ja.
Aber so für mich halt alles zum das Gesamtbild hat dann einfach gestimmt. Ne? Ich fand immer Eiche und Lackweiß fand ich immer geil,
mhm.
aber ich wollte nie Eiche benutzen. Und dann kam es bei mir zum Beispiel zu Bambus, ne?
Wo
alles in Bambus gefertigt wurde oder wird mittlerweile. Ja. Sau viele Schneidbretter hast du nicht gesehen.
Ja.
War 2015 war Bambus halt immer noch verrufen als, das ist aber nicht gerade umweltfreundlich und hast du nicht gesehen. Und ich habe dann halt wirklich als mehr oder weniger Massivholz ist es ja eigentlich nicht, ne? Ist ja eigentlich ein Gras.
Ja.
Aber da habe ich dann meine Beine draus gebaut, ne? Die sind hohl, da passen, die sind so tief, die Beine, und da passen halt genau zwei Schallplatten hintereinander, ne? Also kriegst du jedes Bein kriegst du, glaube ich, lass mich lügen, 25 Schallplatten. Ne? Also insgesamt kannst du in beiden 50 Schallplatten unterbringen.
Ja. Ne?
Dann hast du noch Schubladen da drin. Und was mich halt an dem Ding halt am meisten abholt, immer noch, ist, also egal wie du kannst es mitten in den Raum stellen, es gibt keine schlechte Seite an dem Stück.
Ja, das ist Design, ne? Darum geht es. Es ist einfach ein optischer Reiz. Und wie du schon sagst, das ist ein Prozess. Man hat da was im Kopf und du lernst natürlich auch in der Lehre, was möglich ist. Vorher weißt du ja auch gar nicht, was für Möglichkeiten es gibt. Dann lernst du, hier kann ich ja die Kanten noch fräsen und absenken und nur so. Und dann entwickelt sich der immer mehr und verschieben sich auch Sachen, bis du eben dann so ein Produkt dann vor Augen hast und sagst, genau so wird's. Ne?
Genau, und das finde ich halt so cool, ne? Dass dann jeder, der vielleicht irgendwie sein kreatives Handwerk auch ausübt, ne, von den Zuhörenden, der findet jetzt ganz viele Parallelen zu deinem Entstehungsprozess.
Hundertprozentig, ja.
Ne? Und das ist so, da hat man dann direkt wieder so einen Punkt, wo man halt mitreden kann. Ne? Man denkt so, ja, guck mal, der baut da seine Messer, ne? Da kann man wahrscheinlich gar nicht so viel mitreden. Ja, aber sobald es in den Entstehungsprozess geht, ne, ist das sofort wieder so ein direkter, super individueller Austausch, wo man so, ja, ey, cool, ne? So und so funktioniert das bei mir auch und so. Und das ist halt einfach cool, ne?
Was man auch von anderen Leuten lernen kann und so, ne? Wenn du Fachfragen hast und so, das ist halt, Handwerk ist eigentlich wirklich cool. Und hätte ich jetzt noch irgendwie die Zeit, würde ich tatsächlich noch ein, zwei Lehren durchknallen, so, ne? Natürlich Zerspanner wäre meine erste Wahl, so, ja. Dass ich das noch ranhängen würde. Aber das ist unglaublich gut, so, ne? Das ist wirklich, hast du halt im Studium nicht, ne? Und gerade ich in dem Bereich, was ich eben designmäßig, dann machst du halt viel am Rechner, du baust schon Sachen und so, aber hast deine Händearbeit nicht allzu viel zu tun, ne? Wenn du das nicht anderweitig beschäftigst mit Sachen so.
Mhm.
Und deswegen Handwerk, Daumen hoch, also 100%.
Ja, genau. Wenn ihr zwischen Studium und Handwerk schwankt, macht doch erstmal die Ausbildung und dann könnt ihr immer noch studieren gehen.
Ja, genau, richtig.
So als ganz subtile Werbenote für das Handwerk.
Ja, genau.
Wenn wir jetzt mal wieder zurück zu Stahlwerk kommen, nach unserem kleinen, nach unserer kurzen Handwerkseskapade. was ist für dich ganz persönlich vollkommen weggelöst von irgendwelchen Finanzen oder hast du nicht gesehen, ganz persönlich dein größter Erfolg von den Produkten, die du so angeboten oder anbietest?
Das ist ganz schön, dass du Finanzen erwähnst, weil da bin ich einfach auch noch in so einem Spektrum, dass ich nicht reich davon werde. Ja, das heißt, Finanzen sind da für mich jetzt auch gar nicht so die Priorität aktuell. Und mein größter Erfolg ist tatsächlich das heute, ja, dass ich alles, was bisher passiert ist, dass es passiert ist, weil ich alles selber gemacht habe und nichts hatte. Ne? Ich hatte keine Werkzeuge, ich habe meinen ersten Bandschleifer selber zusammengebaut, wie es alle gemacht haben, damals die Metabo und so. Also ich habe diesen ganzen Weg durch, das war eine riesenlange Reise jetzt irgendwie, lass mit den Anfängen 14 Jahre sein und ich bin einfach stolz, dass ich hier sitzen kann und sag so, ja, ey, cool, die Leute finden meine Sachen schön, die Leute interessieren sich dafür und mir macht es Spaß, so, ja, ich liebe, was ich mache, so, und das ist klar, in der Selbstständigkeit, hatten wir schon gesagt, ist immer, hat Vor- und Nachteile, so, ist immer auch mal ein Hoch und ein, ne, so.
Klar.
Aber das ist das, worauf ich also stolz bin, und stolz ist vielleicht das falsche Wort, einfach, dass ich mich freue und dankbar bin, so, ne, dass das so funktioniert hat durch so viele Zufälle und meine Reise mich praktisch hingeführt hat. So, das ist,
ja.
Ja. genau.
Also stolz sein darf man doch wohl auf das, was man geschafft hat. Ne? Darf man doch auch immer sagen, boah, ja, bin ich ein geiler Fisch. Ne? Also wenn man es nicht übertreibt, so sich selber mal auf die Schulter klopfen und sagen, ja, das habe ich echt gut gemacht. Ne?
Ja,
ohne
sicher.
Dann, genau, ohne dann so komplett abzuheben und zu sagen, ja, ja, ich bin der Typ, ihr seid egal, sondern, ne?
Ja,
sondern
wirklich, ja, ja, sicher, einfach mal ich bin, klar. Also gerade am Anfang, wenn du dann irgendwie, ne, als ich meiner Mutter damals erzählt habe, dass ich mir einen Bandschleifer für 200.000 Euro kaufe, so, dann ist vom Glauben abgefallen. So, und ich sag, was machst du damit? Was willst du damit? Und Messer bauen, was? So, ne, du hast irgendwie eine Medienagentur, so, was erzählst du mir vom Messer bauen? Und ja, das ist, da ist man stolz drauf, dass man da gesagt hat, ja, wartet mal ab, so, ne? Und das einfach durchgezogen hat, dass ich das durchgezogen habe, durchgehalten habe und immer noch hier bin. Darauf bin ich, glaube ich, stolz,
ja. Ja, cool. Sehr schön.
Genau.
Ja, ich finde das ganz oft, ne, wenn man sich dann mit Herstellern oder so unterhält, sind so Erfolge ganz schnell gemessen an Verkaufszahlen oder so. Und ich finde aber die Erfolge viel interessanter, die halt davon komplett losgelöst sind, ne? Wo man so sagt, so wie du jetzt, so, ja, ich bin enorm stolz darauf, da zu sein, wo ich jetzt gerade bin und auch enorm dankbar dafür, dass das so funktioniert hat. Und dass das dein persönlicher Erfolg ist, das finde ich.
Ja, ja, das so, ist auf jeden Fall, klar, ja. Also Geld müssen wir alle verdienen, ne? Gerade wenn man
sicher, klar, logisch,
keine davon Frage. Lebt, so. Ja. Ich bin natürlich auch stolz darauf, dass ich weiß nicht, wie viele Messer jetzt weltweit von mir im Umlauf sind, ne? Wenn man da mal drüber nachdenkt, ist das auch ziemlich cool, weil die sind ja nicht übermorgen kaputt, die verschimmeln nicht. Das heißt, die werden lange irgendwo existieren und werden alle irgendwie mal eine Geschichte erzählen. Und das ist einfach das Schöne an diesen ganzen Sachen so, ja. Dass ich mich nur jetzt irgendwie was wegschicke und dann Geld auf dem Konto habe, sondern dass dieses Messer ja auch irgendwo ist, irgendwas erlebt, irgendwem was Gutes tut. Und das ist so, so spannend, ne? Dass man da auch dann so wenig drüber weiß, aber ja gut, gehört dazu. So, ne?
Ja, eben. Ja. Ja. Okay. Wir hatten ja gerade schon kurz das Thema Fixed oder Folder, wo du gesagt hast, ja, ich bin eher so der Klappmesser-Typ, aber ich mache dann trotzdem zwischendurch mal einen Folder. Ist das bei dir dann auch im EDC so, dass du so sagst, so bei mir in die Hosentasche so von Tag zu Tag kommen nur Klapper oder ist auch mal so zwischendurch ein Fix dabei?
Also es ist tatsächlich so, ich hatte dann ja auch mal das Fugu rausgebracht.
Ja.
Und das war ja ein kleines feststehendes Messer, ein kleines
Genau, Fix. Und das Abno E ist dann der große Bruder.
Genau, Fugu, richtig. Ne? Das war einfach, da waren so viele Stimmen irgendwie, ja, wird mal Zeit für ein großes Fix. Okay, dann habe ich das gemacht. Aber so, um zurückzukommen zum Fugu, das habe ich tatsächlich, das Konzept war schon so, dass ich gedacht habe, okay, cool, ich bin ja nicht so der Fix-Guy. Und dann lass uns was Kleines probieren. Und aber trotzdem so mit damals noch meinen Stahlwerk-typischen Merkmalen, das hat ja eine mega, mega dicken Klingenrücken, ich glaube 5 mm ist das stark oder so, auf der Größe, ja genau, und habe das dann aber so mal durchgezogen, ja, und das trage ich tatsächlich auch ab und an, aber ich muss wirklich sagen, für den Alltag bin ich einfach so, habe ich immer ein Folder einstecken, ja, und das variiert tatsächlich, wenn ich Bock habe, und dann nehme ich mein Strider SMF Tanto mit, ja, so. Oh. Und sonst nehme ich auch gerne Verkniven mit, so, ne? Also das hat, da gibt's auch keine, das rotiert tatsächlich, wie ich möchte, so, ja.
Ja, cool. Ja, ja, das ist halt auch so, wo du gerade so einen dicken Klingenrücken angesprochen hast, ne, und dann das Strider in die Hosentasche wandert, ne.
Ja.
Ja, was, es ist halt auch so, ich habe ja selber ein SNG hier liegen, ne, und auch trotz dieser brachialen Klingenstärke ist das Ding halt unglaublich tauglich, so, ne?
Also es ist tauglich und ich sehe gerade bei den Stridern, sehe ich das ein bisschen wie ein Oldtimer, so, ja, ich habe hier zum Beispiel eine ganz alte Vespa stehen, die ich selbst restauriert habe und die klappert halt und die läuft nicht rund, wenn ich mich auf meine Triumph setze, ist das was ganz anderes, ja. Und genau darum geht's. Manchmal möchte man aber vielleicht auch was gar nicht so diese Perfektion hat, sondern einfach so einen Charakter. So, und das hat es leider. Also mir liegt der Griff auch gar nicht gut, ja. Ich habe Handschuhgröße 8,5, ja, bei einem SMF, das ist halt.
Boah, ja, stimmt, okay. Ja,
weißt du, so. Aber ich mag das Messer trotzdem, ja. Ich nehme das in die Hand und ich habe Spaß daran, das aufzumachen und so, das gibt mir was, ja. Gerade so ein Gunner Grip. Double Gunner Grip ist halt dann nochmal von der Haptik und so.
Ja.
Das macht mir, ich sehe das eher so, ne? Also nicht jedes meiner Messer muss jetzt ein Hardcore-Performer sein, als ob wir jeden Tag irgendwie damit Leben retten müssen oder weißt du so, dass es ein Skalpell sein muss oder das ist für mich total uninteressant, ja. Meine Messer sind alle scharf und die schneiden, aber das ist nie so, dass ich jetzt da fünfmal am Tag nachmessen würde, wie viel Material hinter der Schneide steht oder so. Ja, das ist das ist einfach nichts, was für mich relevant ist. Es gibt Leute, die mögen das und völlig okay und cool so, aber das ist so. Also jeder, auch ein Hinderer, was dir auch nicht immer das Schärfste ist, ja, das reicht meinen Ansprüchen für eine normale tägliche Performance komplett aus. So.
Klar, ja. Genau. Cool. Also du sagst Team Folder.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, das, dann da gehen wir auch schon wieder Hand in Hand.
Fantastisch.
wenn du jetzt so durch deine Produktpalette guckst, ne? So, es ist ja immer schwer zu sagen, so, das ist mein Lieblingskind. Aber wenn ich dich darauf jetzt festnagel, zu sagen, was dein persönlicher Favorit aus deinem Schaffen ist, was würdest du da nennen?
Also das muss man ja dann auch klar unterscheiden zwischen Sachen, die ich selbst gebaut habe und eben meiner Serienproduktion. Und mit dieser Serienproduktion habe ich ja nur angefangen, weil mir einfach die Mittel gefehlt haben, ein Taschenmesser selber zu bauen. Beziehungsweise habe ich das ja auch. Ich habe ja einen Frame-Lock gebaut, ich habe einen Slip-Joint gebaut und habe einen Friction-Folder, habe ich auch ein paar gebaut. Aber das war einfach so, dass mir die in meinen Ansprüchen, weil ich auch einfach ein sehr ungeduldiger Mensch bin, ja, dass mir die Qualität am Ende nie ausgereicht hat, um das zu machen. Und hätte ich mir die Zeit genommen, hätte ich wahrscheinlich einen Folder im Monat gebaut und hätte den dann für 1200 verkloppen müssen oder so. Ja. Und das war einfach nicht das Ding. So, das ist nur kurze Geschichte, wie das zu der Serienproduktion kam. Ja. So, und deswegen muss man da ein bisschen unterscheiden. Und also bei meinen Fix ist es tatsächlich so, da könnte ich gar nicht sagen, was mir da am meisten liegt, weil die haben alle irgendwie einen Verwendungszweck, der anders ist oder eine andere Optik. Aber was ich ganz klar sagen kann, ist, dass bei meinen Serienproduktionsmessern tatsächlich ohne viel nachzudenken das Colt mein absoluter Favorit ist. So, und das sage ich nicht, weil das jetzt neu ist, sondern weil bei den Messern für mich alles stimmt. Ja, wirklich.
Ja.
Also das ist Gewicht, die Größe, die Details, die ich da drin haben wollte. Das ist einfach, aber klar, das ist ja auch mein neuestes Messer so. Ne? Da, wie du schon sagst, man arbeitet auf so einem Werkstück dann über Jahre hin und am Ende hat man dann eben sowas. Und das ist eben die Entwicklungsphase und das ist mein letztes Produkt. Deswegen ist das vielleicht auch so, dass das bei mir auslöst.
Ja, kann ich voll nachvollziehen, definitiv. Genau. Ich hatte das Kalt selber auch auf der Knife in der Hand. Genau. Und da muss ich auch sagen, das hat, wo dann dieser Klingeninlay, den hast du ja dann quasi vom Umbra mit rübergenommen in das Design. Ne?
Ja.
Und wo der sich beim Umbra zum Beispiel noch ganz klar abgesetzt hat, ist das ja jetzt bei dem Kult so, dass du da wirklich, das Ding fällt ja kaum auf, ne?
Ja,
dann, wenn du dann oben auf den Klingrücken guckst, dann, ach guck mal, da ist ja die Madenschraube
drin. Genau.
Dann siehst du den, aber so von der Klingenseite her, der fällt ja ganz, ganz schwer auf.
Ne? Ja, also ich muss, das ist eine ganz lustige Anekdote, als diese 15 Messer für die Vorproduktion dann gekommen sind, war es tatsächlich so, ich war so aufgeregt, hab die ausgepackt und hatte mein Handy schon in der Hand und wollte David, also den Chef von Reate, wollte ich tatsächlich anrufen über WhatsApp und sagen so, dass alles cool ist, aber er hat einfach vergessen, die scheiß Inlays da reinzubauen, ja. Und dann habe ich das gesehen und dachte, nee, oder? Wirklich, ich dachte, die haben das einfach verpeilt, ja.
Ja.
So. Und da war ich schon sehr beeindruckt, ja, muss ich auch.
Ja, also das ist, sagen. Das muss dann auch so beim Auspacken der ersten 15 Modelle so ein persönliches Highlight gewesen sein, oder?
Ja, das ist, du so, wartest das ist eineinhalb
so
Jahre.
Ne? Ja,
so.
Ja.
Hatte ich ja vorhin schon kurz erklärt, so mal hast du so Phasen, wo du sagst, wow, das wird mega geil und nimmst irgendwie dein Prototyp hier in die Hand und so, ja, den hast du ja dann auch irgendwie hier, aber ist was ganz anderes und dann hast du Tage, wo du sagst, oh nee, jetzt vielleicht da kommt so ein ähnliches Messer raus oder jetzt wollen alle irgendwie das oder so. Und da musst du, das musst du lernen, einfach zu untergraben. So, ne? Da musst du einfach sagen, ich war von dem Ding überzeugt, ich habe das so in Auftrag gegeben und nach eineinhalb Jahren muss ich halt immer noch sagen, ja, geil. So. Und dieser Moment, wenn du die Sachen auspackst, das ist immer so, ich habe immer so zwei Momente der Wahrheit. Die erste ist so, wenn ich das für mich auspacke, ja, und für mich selbst so sage, okay, cool, das entspricht meinen Erwartungen, das verkaufe ich gerne, das gebe ich gerne an meine Kunden weiter. Und die zweite Sache ist die, wenn praktisch nach dem ersten Verkaufswochenende so ein Riesenschwung beim Kunden ankommt, ja. Und dieses Feedback und diese Resonanz zu halten, das sind so für mich die zwei wichtigsten Punkte bei so einer Produktion. So.
Ja, ja.
Genau.
Also, du hast ja da auch dann mit Reate genau den richtigen OEM an der Hand, ne?
Genau, die haben ja damals, OEM war ja damals bei Reate noch gar nicht offiziell so. Ne? Da musstest du ja, also meine erste Produktion lief ja über MaxAce damals, das German, wurde von MaxAce gebaut, weil Reate das nicht mal für nötig empfunden hat, sich auf meine Mail zu antworten. So, ne? Das war damals so. Da war, glaube ich, Todd Beck der Einzige, auch aus der USA, mit dem habe ich dann auf der IBA gesprochen, der damals bei Reate fertigen lassen hat. So.
Okay.
Und dann habe ich da David damals schon kennengelernt und war dann ein Jahr später, haben wir uns wieder auf der IWA getroffen und habe ihm dann praktisch mein German gezeigt. Ja, und dann hat er mich gleich mit nach hinten genommen und hat gesagt, komm, wir müssen was machen. So. Und so hat es angefangen und jetzt, ja, sind wir seit, ich weiß gar nicht wie viele Jahren, 6 Jahren oder so, sind wir tatsächlich dann eben Partner, so, ne? Was diese Produktionssachen angeht. Und man muss ganz klar sagen, Reate ist da nicht der günstigste Anbieter. Da kamen schon andere auf mich zu, die was mit mir machen wollten oder auch Designs von mir machen wollten. Aber da ist halt, ja, das ist eben Reate und ist für mich auch so eine freundschaftliche Geschäftsbeziehung einfach mit David mittlerweile.
Ja, und vor allen Dingen kriegst du ja auch von Reate Qualität, die keine Fragen offen lässt, ne?
Genau, das muss man wirklich sagen. Also wenn früher immer alle sagen, oh ja, China-Messer und so, ich meine, selbst die
Amerikaner, da sind wir ja lange dran vorbei.
An diesem sind wir lange vorbei und war Reate für mich tatsächlich damals auch der erste Produzent, der da einfach einen anderen Maßstab gesetzt hat. Ja, sei es keine Designs geklaut hat, sondern einfach er gesagt hat, als eigener Messer-Nerd so, ey, ich habe da Bock drauf, ich will nur, dass die Qualität so ist wie bei den anderen, ohne dass die sagen, ja, ich komme aus China. So. Und das hat einfach funktioniert bei ihm. Deswegen sind da jetzt alle, ne? Pina, Chavez, alle und ganz viele Firmen, über die man gar nicht sprechen darf, lassen da zuliefern. So, ne? Das ist ja noch ein anderer Fakt so. Also da wissen ja gar nicht mal alle, woher ihre Sachen kommen, nennen wir es mal so. Und naja, ist so. Also ganz klar.
Das ist, glaube ich, auch jeder, der sagt so, boah, guck mal, das Ding ist 100% in Land XY gefertigt.
Ja, ja, klar.
Die wissen teilweise auch, glaube ich, gar nicht.
Ja, so. Ja, da gibt es ja ganz andere Konzepte noch, dass Sachen irgendwo hingeschickt werden, die da eben nur zusammengeschraubt werden und dann ist es ein Mid-Tech oder ein Semi-Custom oder eben in dem Land hergestellt. So, das,
genau.
Wenn man sich da ein bisschen mit beschäftigt, dann weiß man da, guckt man ein bisschen hinter die Kulissen. So, ne?
genau. Aber ja, wie gesagt, da hast du halt wirklich einen OEM-Produzenten an der Hand, der da kompromisslos tip-top Bombenqualität abliefert.
Genau.
Und das ist ja dann auch für dich einfach schön, ne?
Wo ist du weißt, schön,
dass deine Designs so halt auch in einer Qualität umgesetzt werden, die dann deine Arbeit, die in das Design geflossen ist, auch gerecht wird. Ne?
Genau, richtig. Das ist halt der ganz wichtige Punkt. Und das sind dann eben auch diese Mehrkosten wert. Ja? Und bei Reate ist es so, man stellt sich das immer vor, okay, gut, jetzt tüftelt man dann ein halbes Jahr an so einem Design, dann hat man das fertig, dann nimmt man die Cut-Zeichnung ab, geht die durch, schickt die hin und dann hört man nach einem Jahr was von denen, ne? So, nee, so ist es nicht. Also ich schreibe bestimmt 200 E-Mails in dieser Zeit, ja, weil ich jeden Schritt bei Reate abnehme. Das habe ich von Anfang an so gemacht. Das heißt, die schicken mir selbst ein Bild von dem Stonewash des Schraubenfinishes, so, ja. Ich das sehen will und abnehmen möchte. Und ich habe auch schon Griffschalen zurückschicken lassen. Ich habe auch schon mal Griffschalen weggeschmissen, weil ich die in einer Farbe wollte und so weiter. Also das ist wirklich noch ein Prozess. Das ist nicht damit getan, dass ich dann für mich mein Produkt abgeschlossen habe und das nur weitergebe, sondern es treten immer Probleme auf. Das wird dir auch jeder sagen können, mit dem du sprichst, der produzieren lässt. Dann heißt es auf einmal, nee, das geht so nicht und da muss eine Lösung her und so. Also das ist auch nochmal echt ganz schön Action, bis dann das Produkt dir zu Hause ankommt. So.
Keine Frage.
Genau.
Kommen wir mal zu deinem nächsten Release, zu dem, wobei das ist ja schon immer wieder Thema jetzt in den letzten 45 Minuten gewesen, zum Kult. War das so für dich die logische Konsequenz aus dem Apnoe oder wie kam der Gedanke, der grundlegende Gedanke fürs Kult?
Eigentlich hatten wir vorhin schon kurz drüber gesprochen auch, dass das wirklich so ein Stichpunkt, also so eine To-Do-Liste zum Abhaken sozusagen, die ich mir da anlege, wo ich einfach reinscribble, so was mir wichtig wäre oder was eine coole Idee wäre. Und das hatte eigentlich gar nichts mit dem Apnoe zu tun, sondern vom Apnoe ist tatsächlich nur dieser Schliff, weil die Leute den unglaublich krass gefeiert haben auch, ja. Und ich war ja da so vorsichtig, ne, wenn du so neue Sachen machst. Ich hatte davon dann, glaube ich, nur 40 Stück mit dem taktischen Schliff oder so, ich weiß es gar nicht mehr. Und die waren halt ratzefatze weg, so, ja. Und dann habe ich gecheckt, okay, man, wenn man sich was traut, so, ne, dann finden es immer noch Leute gut zum Teil. Und ich fand es auch mega cool, sonst hätte ich es ja nicht gemacht. Und deswegen habe ich mir gedacht, okay, gut. Dann machen wir jetzt mal einen Folder, der einfach in diese Richtung geht, ja. Ja. Und genau.
So. War da so der Strider Nightmare Grind auch irgendwo so ein Einfluss? Mit diesem
also das machen ja viele, ne? Also diesen, manche nennen den Dubex Grind, Compound Grind, Nightmare Grind, also da hat ja jeder auch so sein Ding, das gibt's ja schon länger, auch bei Fix ist ja nichts, was neu erfunden wurde. Ja, aber es hat einfach eine Optik, ne? So, und ja, gerade
ganz klar,
so Designsprache und so weiter, bei mir hat das mega reingepasst. Und jeder, der das schon mal gemacht hat, also ich habe damals auch in der Werkstatt selbst Hohlschliffe angebracht, ja, bei den Klingen. Und wenn man sich so ein bisschen umguckt bei den deutschen Messermachern, dann kommt es nicht so oft vor. Also ich habe auch nicht viele gemacht und das hat einen Grund, weil es einfach für mich zumindest mega schwer ist, ja, weil du schleifst die Freihand und ja, das zu kombinieren einfach und das zu nutzen, dass es eben dann auch eine Maschine für dich macht, ja. Das nutzt du dann aus, ne? Alles, was du nicht selber dann in dem Maße hinbekommst, sagst du, okay, let's go for it, ja. Und genau, so entstehen dann solche Sachen.
Weil es gibt ja, also dieser Compound Grind oder Combo Grind oder wie auch immer man den jetzt merken da nennen will, den gibt's ja entweder ganz subtil, ne?
Ja.
Oder halt sehr drastisch ausgeführt, ja, ne? Oder ja, sehr, sagen wir nicht drastisch, sondern eher sehr markant.
Ja, ich weiß, was du meinst, ja, genau.
Und das ist ja dann bei dem Kult eher so der Fall, ne? Dass das schon sehr so, das zielt ja schon darauf ab, dass sich das ganz klar voneinander absetzt, dass du, guck mal hier, auf der geraden Schneide, ne? Auf dem geraden Teil der Klinge hast du ganz klar den Hollow Grind, ne? Und dann ab dem Ansatz Belly, ne? Bis zum Tip. Hast du halt den Flachschliff, ne? Ja. Das ist halt dann wieder, wo du gerade schon so gesagt hast, ne, so dieses Markante, ne? Dass du ganz klar so. Und das passt genauso wie Faust auf Auge zu den drei Schneiden vom Umbra. Ne? Das ist halt so sehr drastisch und sehr, sehr markant ausgeführt, aber ist halt einfach Stahlwerk.
Genau, richtig, weil, also ich sag mal so, wenn ich jetzt hinten den Hollow Grind hätte und vorne in derselben Höhe dieselbe Anschliffhöhe nutzen würde, dann würde es für mich keinen Sinn machen. Dann ziehe ich den Hollow entweder durch oder mach's halt gleich ein bisschen höher und setze einen Flachschliff an. So, ne? Das heißt, ich will da schon mit den verschiedenen Sachen einfach spielen. Und
klar.
Und ne, so, das, genau.
Wie kommt das für dich zu der Idee, da so einen Compound Grind dran zu machen? Ist das für dich diese perfekte Kombi aus zwei Welten, ne, dass du einmal richtig Fleisch hinter der Schneidphase hast, also wirklich Material und die Phase ein bisschen mehr kann. Auf der anderen Seite hast du dann immer noch diesen Teil in der Klinge, der halt auch wirklich mal sehr schneidtauglich sein kann.
Also gerade ist es ja so, dass der Hollow unglaublich viel Gewicht hinten wegnimmt. Ja? Der nimmt ja in dem Fall viel mehr weg, als wenn ich den gerade flach runtergezogen hätte, also ein Flachschiff. So, dann Stabilität weiß auch jeder, ne? Nicht umsonst waren Schwerter damals alle Hollow geschliffen, weil es einfach stabil ist, so, ja, das gibt dem Messer Stabilität, trotz weniger Gewicht, so. Und da das auch eine 4mm Klinge hat, ist natürlich nicht unentscheidend, da ein bisschen was wegzunehmen, so.
Klar.
Und deswegen war für mich klar, ein Hollow, so, weil ich den Anschliff auch einfach liebe, so, ich liebe einfach Hollow Grinds und dann schön hoch, dass da möglichst viel weggeht und als Kontrast eben vorne den Flachschliff. Und das Gute ist ja, dass die Phase im selben Winkel angebracht ist, das heißt, du hast keine Schärfprobleme. Du hast hier kein Recurve wie beim Apnoe, wo einige Leute dann Angst hatten, ja, ist ja alles cool, aber wie schleife ich die Recurve und so, ne? Das hast du hier nicht. Du hast einfach nur eine ganz normale Phase, die du einfach schleifst wie immer. Ja, im selben Winkel und gut ist. Und das war mir wichtig, dass das funktioniert. Ja, also, dass die Optik nicht nur im Vordergrund steht, sondern dass es auch keine Nachteile hat. Das ist mir dann eigentlich auch sehr wichtig, ne? So, sonst bringt es ja nichts irgendwie.
Ja, klar.
Muss ja beides passen.
Logisch.
Und ja, so, dann tastet man sich ran. Also, da habe ich auch mit den Höhen gespielt, ne? Ich habe dann hier so ein Harzdrucker, der recht präzise druckt. Das heißt, ich mache vor sowas auch bestimmt irgendwie 20 Prototypen, die ich ausdrucke, ne? So. Und alles mir angucke, von der Klingenhöhe, wie ist die Haptik vom Griff, wo stört was. Also da, das ist, wie gesagt, hatten wir gesprochen, ist ein Prozess. So, bis dann wirklich dieses Produkt so ist, wie es eben jetzt am Ende ist.
Ja. Ich finde es halt immer wieder spannend. Ne? Anfangs, als ich so die ersten Bilder von dem Kult gesehen habe, dachte ich auch so, ne, boah, nee, eigentlich, nee, eigentlich das jetzt gerade so irgendwie gar nicht, ne? Ja. Dann siehst du das nächste Bild und denkst dir so, ah, wobei, ne, so ein bisschen, ja, so langsam verstehe ich das, ne, das Ding dahinter. Und dann hatte ich es auf einer Knife in der Hand und dachte so, yo. okay, ist cool. Ne? Und ja. Wo ich dann, auch wenn ich mich mit Leuten unterhalte und denen dann ein Bild von dem Kult schicke und denke, Leute, das ist so ein geiles Teil, ne? Also, sag mal, hast du irgendwie heute Morgen, als du aufgestanden bist, irgendwie an der Steckdose genuckelt? Das ist ja überhaupt nicht meins und so. Und da sind wir halt dann wieder, wie du auch schon gesagt hast, so in zwei ganz klaren Lagern, ne?
Ja, ja, sicher. Das polarisiert, ne? Ja,
genau.
Ganz klar, aber das Ding ist, was da sehr überraschend war, was für mich natürlich auch überraschend war, als ich das Ding in die Hand genommen habe. Ja, für die Größe ist dieses Gewicht einfach so unglaublich krass. Ja, ich habe wirklich gedacht, haben die was vergessen? Ja, so. Es war schon geplant, dass es leicht wird und so, aber die Leute, ja. Ich meine, wir waren da ja auch irgendwie nach eineinhalb Stunden waren die Messer ja weg, bis dann eben drei, die ich bis Sonntag aufgehoben habe und die dann am Sonntag weg sind. Das war unglaublich, der Run auf die Teile, ja. Und die haben das in die Hand genommen und gesagt, was? Also die haben mich angeguckt und haben nicht verstanden, was da gerade passiert, ja. Also dieses Messer in dieser Größe, mit dem Gewicht ist, also das ist auch so ein Punkt, warum das einfach eins meiner Favorites halt einfach ist aus diesen Sachen, die ich bisher gemacht habe, weil für mich persönlich da einfach ziemlich alles stimmt, ja.
Ja, allein bei 21 Zentimetern Gesamtlänge, geöffneter Gesamtlänge ungefähr, ja. Ne? Hast du wie viel? 140, 150 Gramm in ganz Titan?
Ich glaube, Titan ist tatsächlich auch das Schwerste. So,
ja, ne? Genau,
und
genau.
Carbon und Mikata, ich glaube sogar Mikata ist das Leichteste, weil Carbon einfach eine andere Dichte hat. So, ne? Das ist nochmal sehr viel stabiler und hat eine andere Dichte. Genau, ich glaube, wir sind zwischen 110 und 130 oder so. Ich habe es gar nicht im Kopf jetzt aktuell. Aber also ja, wirklich halt, für die Messergröße erschrickt man, wenn man es in die Hand nimmt. So.
Ne, bei knapp 8,9 Zentimetern Klingenlänge, ne?
Ja, und 4 Millimeter Stärke, ne?
Genau, 4 Millimeter Stärke und dann kriegst du das irgendwie hin, so um die 130 Gramm zu landen.
Ja, ja.
Das ist halt schon, das machen nicht viele Messer, ne? In der Größe.
Nee, das ist auch natürlich dem ein bisschen geschuldet, dass es ja in Anführungsstrichen ein Halbintegral ist, ne? Da ist ja praktisch die Scale und der Backspacer sind ja aus einem kompletten Block gefräst. Das ist natürlich auch wieder kostenintensiver, aber ja, hat sich jetzt rentiert, ist stabiler und ist leichter, ne?
Ja, genau. Oh. Das ist schon ziemlich cool. Für wen ist das Kult das richtige EDC? Hast du da so...
Für euch alle, Leute. Für euch alle, Mann. wenn du deine Schallplatten rückwärts drehst, dann sagt er, kauf das Kult. Also, nee, Quatsch, Spaß beiseite. So. Also natürlich muss es erstmal gefallen. Ne? So, wir sehen Sachen erstmal, bevor wir die in die Hand nehmen. Es muss gefallen und dann muss es auch liegen. Da muss die Haptik, das muss... in der Hand mir ein Gefühl vermitteln, dass es dieses Geld wert, was ich dafür ausgebe. Wie es bei allem ist, was man kauft. So, ja. Und da wird man sehen. Meist ist es so, dass die Leute, wie du schon sagst, erstmal sagen so und so. Und dann kaufen das immer mehr, ja. Und dann wollen es immer mehr. Und auf einmal gibt's keine mehr. Und dann kommen die Nachrichten, ja, gibt's denn nicht nochmal einen zweiten Run? Und hier, ich kenne das alles schon. Das war bisher bei allen meiner Produkte so. Ich könnte von allen Messern locker noch einen Run auflegen und die werden auch wieder sofort weg. So, ne? Und deswegen mache ich mir da keine Gedanken, das wird seinen Weg finden und das wird wahrscheinlich auch recht zügig gehen, nehme ich an, ja.
Okay, genau. Cool. Also ich bin auch schon, ich freue mich auch schon total drauf.
Schön.
Ja, ist Stahlwerk dein wahr gewordener Traum?
Also wir sind auf dem richtigen Weg, sagen wir es so. Ne? Ja. Also das ist schon, dass ich das machen darf, machen kann und das so funktioniert, wie es funktioniert, ist natürlich schon mal ein Riesenstück. So, was hier erreicht wurde. Aber ich muss natürlich jetzt auch gucken, dass ich die Sache skaliere. So, ne? Das sind die nächsten Schritte, die jetzt kommen werden. Eigentlich war geplant, dieses Jahr schon in Atlanta zu sein auf der Blade. Das war jetzt natürlich mit 3 Monaten Verzug bei der Produktion und so weiter. Ne? Hätte das eh nicht funktioniert, war mir schon klar. Aber das sind so Sachen, die werde ich jetzt in Angriff nehmen. Da werde ich dann nächstes Jahr sein. Und jetzt einige Shops fragen schon seit Jahren nach irgendwie, ob sie Ware von mir anbieten können. Das habe ich immer bis jetzt nicht gemacht, weil ich nie Probleme hatte, meine Ware loszubekommen. Das wird aber auch ein Schritt, wenn die Auflagen größer werden, dass man da vielleicht noch ein bisschen streut und eben den internationalen Markt so. Ne? Da gab's am Anfang war ich ganz vielen amerikanischen Gruppen vertreten.
Glaube ich.
Und fanden meine Sachen alle ziemlich cool.
Ja, es ist aber, so, als wieder so ein paar Designs bei, ne? Die halt wirklich so
Ja.
Arsch auf einmal auf den amerikanischen
Markt. Genau, richtig. Und dann kamen auch mega viele Anfragen. Dann habe ich halt geschrieben, nee, so, ich will no international shipping. So, ne? Das war mir zu aufwendig mit den Zollunterlagen und dies und das. Und dann schreiben sie, ja, kannst du den Wert runtersetzen und bla, bla. Hatte ich einfach keinen Bock drauf. Und deswegen habe ich irgendwann die englische Seite auch bei mir gelöscht. Ich hatte die auch komplett in Englisch mal, ne, mit englischem Versand und Shipping Informations und so weiter.
Ja.
Habe das runtergenommen und habe einfach gesagt, nee, ich mache das in Europa so. Ne? Also ich mache das erstmal hier. Aber jetzt ist an der Zeit, einfach zu sagen, okay, cool, und gucken wir mal, was passiert.
Also so der nächste Schritt im Stahlwerk-Tagebuch ist Ausweitung deiner,
genau,
deiner, ja, beziehungsweise Vergrößerung eher schon, ne?
Ja, genau. Einfach, da geht es ja auch, wie gesagt, ich mache mir um den Absatz gar nicht so Gedanken. Es geht immer darum, dass Leute auf dich aufmerksam werden. Ne? So,
ja, klar.
Dann funktioniert das schon, weil wenn dein Produkt überzeugt oder wenn der Geschmack eben trifft, dann ist es ja ein Selbstläufer. Ne? Es geht immer darum, dass die Leute wissen, wer du bist, und so, das muss man einfach anleiern. Und ich bin, wie gesagt, so in den Social-Media-Geschichten jetzt nicht so vertreten. Bei Instagram hast du sicherlich auch gesehen, ich folge da, glaube ich, 3 Leuten und 2 davon sind meine Geschwister. Also da muss man vielleicht auch noch ein bisschen nachlegen, aber ja, ich würde das gerne über das Produkt machen und weniger über die Werbungsgeschichte.
Klar.
Ja.
Bedeutet das denn dann auch, dass wir uns auf Wiederauflagen von vorherigen Modellen, zum Beispiel dem Umbra, freuen dürfen, wenn du die
vergrößerst? Nee, das habe ich ganz klipp und klar gesagt. Da, wie gesagt, ich bekomme da wirklich einmal wöchentlich bestimmt eine Anfrage, meist tatsächlich auch fürs Umbra oder fürs German.
Ja.
Das möchte ich nicht, weil ich finde, dass die Leute, die damals das gekauft haben, die möchte ich einfach, ich bin denen dankbar dafür, dass sie es gemacht haben, und ich möchte deren Exklusivität behalten. So, ja. Das heißt, die sollen sich darüber freuen, dass sie damals in Anführungsstrichen die Mutigen waren oder eben die Schnelleren oder was auch immer. Und das würde ich unfair finden, nur aufgrund irgendwie, dass man ein bisschen was verdienen könnte, da nochmal eben kurz dasselbe Messer rauszuhauen. So. Und das habe ich aktuell nicht. Beim Kult weiß man nie, was kommt, wie das ankommt, wie schnell das weg ist, so, und wird aber auch nie in dieser selben Form, wenn, dann aufgelegt werden. Also da gehe ich ganz klar mit, das ist ein bisschen wie, wenn du Vinyl sammelst, dann kennst du das, ne? Auch wenn man irgendwie Reissues kauft, dann haben die meist absichtlichen Fehler, dass man erkennt, dass es eben eine Reissue ist, ne, bei seltenen Platten.
Die First Press ist immer noch die beste Press.
Genau, so ist es. Und so soll das eben da auch bleiben, so, ne, für meine Kunden. Wie gesagt, ich würde damit einfach nur mehr Geld verdienen, ja, wenn ich das machen würde. Aber das ist einfach was, wo ich mich auch als Kunde ärgern würde, wenn das so der Fall wäre.
Ja, und es gibt ja so viele Leute, die dann sagen, ja klar, ne?
Auf jeden Fall sicher.
Machen wir das. Aber dann, wo du dann so sagst, so, nee, das ist schon jetzt sehr exklusiv und das würde ich gerne so behalten, da ziehe ich auch echt den Hut vor, ne?
Weil aus geschäftsmännischer Sicht bestimmt nicht die beste Entscheidung, da sind wir ganz ehrlich, aber ist eben auch nicht alles so, ne?
Ja, aber damit schaffst du dir ja auch irgendwie so einen Kundenstamm, der dann auch dir die Stange hält, sozusagen, ne?
Ja,
der dann halt wirklich so sagt, so, yo, da kannst du dich drauf verlassen, was da kommt, ne? Was
aus ist richtig, aber das Schöne ist natürlich auch dadurch, dass ich in diesen Serienproduktionsgeschichten einfach auch so viel Verschiedenes gemacht habe bisher. Es war ja nie 2 Messer, die du nebeneinander legst und sagst, ja, okay, ne, so, sondern es war ein kleines Fix, ein großes Fix, ein kleiner Folder, ein 42A-Folder, ein taktischer Folder, in Anführungsstrichen, bla bla bla. Habe ich tatsächlich auch Leute gehabt, die schon ewig Kunde bei mir sind und beim Gentle dann gesagt haben, ey, ist ein geiles Messer, aber ist mir zu klein. Ja, oder andersrum, ey, das Umbra ist ein cooles Ding, aber es wiegt halt irgendwie 1 Kilo. So, ja, ist nichts für mich, wenn ich jeden Tag mit meiner Sackhose ins Büro gehe oder keine Ahnung. und deswegen ist das so spannend, weil selbst obwohl ich so einen festen Kundenkreis habe, kommen da immer wieder Leute dazu, weil sie das Produkt besser finden als eben ein anderes von mir oder so. Und so soll es ja sein. Ne? Ich will ja nicht, dass immer nur dieselben Leute meine Sachen kaufen und nur die das gut finden, sondern ich möchte ja über die Produkte einfach auch sagen, ja, okay, das ist cool für dich oder das ist, ne, so. Ja. Und das ist wirklich schön zu sehen. Dass, ich glaube, mein Newsletter hat sich jetzt um 150% ist er nach oben geschossen in den letzten 4 Wochen so, weil die Leute mitbekommen haben, dass der Verkaufsstart eben nur per Newsletter erstmal angekündigt wird, ja, oder das, weil sie es nicht verpassen wollen, so.
Ja.
Und das zeigt mir schon, wow, cool, ne, da ist Interesse da. Gucken die Leute, die warten da drauf, und ich bin echt sehr auf das Release gespannt.
Ja. Cool. Ja, ich bin auch gespannt, was da, wie lange es dauert, dass die 150 weg sind, die es davon geben wird.
Ja, genau.
würdest du denn langfristig sagen, dass auch wenn du jetzt in größeren Produktionsvolumen fertigen lassen würdest, Wir hatten ja schon in dem Podcast hier schon das Thema mit den Drops, ne? Würdest du sagen, ne, ich habe einfach einen konstanten Restock dann in den Shops? Oder würdest du das auch eher über Drops machen? Also, dass du sagst so, ja, okay, komm hier zu dem und dem Tag.
Mhm. Ja.
Ich wieder Volumen X auf dem Markt und dann.
Ja, also ich würde das tatsächlich gerne weiterhin über Drops machen, dass ich einfach sage, ich mache das Messer in der Auflage. Ja, wie gesagt, wenn es natürlich irgendwie absolut reinschlägt, dann muss man überlegen, macht man davon eine V2-Version in einer abgeänderten Version, so, um das einfach als so gängiges Modell zu haben, wenn das wirklich so gefragt ist, gerade jetzt auf Hinblick auf den internationalen Markt, ja, und die sagen, ja, das ist genau das, was wir wollen oder wie auch immer. Klar, dann ist es natürlich cooler, wenn du nicht jedes Jahr 150 auflegen musst, sondern sagst, ja gut, ich klopp halt mal 500 raus und 300 gehen aber davon auch in die USA gleich oder so, ne? Ja. Und das ist eine Entwicklung, die kann ich jetzt noch nicht sagen, aber wenn das so ist, wäre es natürlich schön, so, ne? Und werde das aber immer über Drops machen. Ich werde nie ein Messer haben, was ich sage, dann nee, ist jetzt alle, ich mach doch mal nochmal irgendwie 200 David oder so, ja. Das ist nicht das, was ich möchte.
Also steht für dich auch nach wie vor Exklusivität auch im Vordergrund.
Ja, auf jeden Fall. Cool. Also das gehört für mich dazu und das ist mir auch wichtig.
Ja, weil es gibt ja ganz viele Marken, ne, die dann halt wirklich auf Masse produzieren, wo du halt immer was kriegen kannst, ne? Oder vor allen Dingen auch hochwertige Marken, die dann halt so ganz produzieren, klar, wie zum Beispiel Chris Reeve, ne?
Ja.
Produzieren ja auch auf Restock.
Ja.
Aber man kann den Drops natürlich absolut nicht absprechen, dass damit halt eine ganz andere Exklusivität an das Messer herangetragen
wird. Ja, und ich sag mal, also hast du jetzt so ein Messer wie ein Reeve, ja? Das ist ja schon das beste Beispiel, was man wahrscheinlich bringen kann, so, ne? Das ist ein Messer, das gibt's seit, weiß ich nicht, 30 Jahren oder keine Ahnung. Fast unverändert, bis auf viermal eine Schraube und das Inlay ein bisschen länger und keine Ahnung. Und das ist, wenn du sowas erreicht hast, ist ja klar, dann sagst du nicht, nee, also jetzt nach 100 ist Stopp, das würde ja gar nicht gehen, weil bis so ein Reef so einen Status erreicht, das schaffst du ja gar nicht mit 100 Messern. So, das heißt, da musst du ja eh gleich mit einem anderen Run hingehen, um so ein Feedback zu erreichen und so eine Nachfrage zu generieren. Ja. Von daher, ja, muss man sehen, wie das läuft. Und für mich ist der nächste spannende Auftritt tatsächlich dann eben die Knife Show in Atlanta nächstes Jahr. So, da wird sich einiges zeigen, in welche Richtung das weitergeht. Genau.
Da würde mich auch freuen, dass wir uns danach auch nochmal unterhalten.
Sehr gerne. Wir sehen uns wahrscheinlich vorher ja wieder in Solingen.
Ja, auf jeden Fall, genau. Natürlich. Aber danach, also ich finde das immer spannend, weil natürlich gibt es auch vor und nach der Knife in Solingen. Aber es ist ja noch mal was anderes zwischen einem Vor- und Danach von einer Blade Show in Atlanta.
Ja, also für mich ist es ein großer Schritt auf jeden Fall.
Ja, das ist schon so. Kann ich voll verstehen.
Da ist man schon sehr ehrwürdig auch, ne?
Ja, so, total.
Um da zu stehen und immer zu realisieren, von wo man aus der Werkstatt im schimmligen Keller in Atlanta auf der Knife Show steht. So, das ist schon, da wird einem das dann schon bewusst, was man da wahrscheinlich auch schon irgendwie erreicht hat in der Zeit.
Ja, vor allen Dingen so für die Leute, die nicht so vielleicht so die Größenvorstellung haben, was Blade Show angeht. Wenn ihr auf der Knife wart schon mal, dann ist das ein Teil einer der Hallen von der Blade Show. Und wie viele Hallen hat die Blade Show? Keine Ahnung, 20, 30, 40
oder so? Ja, ich weiß, unglaublich. Sind, glaube ich, zwischen 900 und 1200 Aussteller, wenn ich mich nicht täusche. Also und vor allem die Größen, ne? Die Masse macht es ja gar nicht so aus, sondern das sind halt einfach Leute, zu denen ich hochgeblickt habe und immer noch hochblicke, seitdem ich auch Messer nur sammle und kaufe. Ja, das ist, als ich damals vor 7 Jahren auch auf der IWA schon mit Todd Beck gesprochen habe, ja, das war für mich halt so, oh Alter, das ist Todd Beck, so, ne? Das kann man gar nicht so begreifen, wenn man immer nur Produkte hat und die eben gut findet, ja, dass dann so, das ist schon, da bin ich sehr ehrwürdig. Also das muss ich wirklich sagen. Das wird für mich auch so, da werde ich mich erstmal ganz klein machen am Stand, wenn ich da stehe.
Ja, es ist dann schon wirklich so, wie sagt man das? Du betrittst dann so einen Tempel sozusagen.
Ja, genau. Das ist ein ganz guter Vergleich. Also für mich zumindest, ja.
Ja, genau. Ja. Ich glaube, für jeden Knife Nut ist die Blade Show ein Tempel. Also,
ja, das ist schon, ich glaube auch, ist schon mit das Größte, was du so machen kannst, was
auf jeden Fall
diese Messersache angeht. Ja.
Ob jetzt als Hersteller wie bei dir oder als Besucher wie bei mir.
Ganz klar, ganz klar.
Das ist halt schon so ein Ding, wo ich sage so, es wäre schade, das mal nicht erlebt zu haben.
Ja.
Ne? Ja. Okay, Daniel, hast du noch irgendwas, was du unbedingt loswerden möchtest in Richtung der Zuschauer?
Einige Kults.
Zuhörer.
Nee, Spaß. Eigentlich nicht. Also ich freue mich, dass dein Interesse einfach da war und dass die Leute jetzt vielleicht auch so ein bisschen mehr von mir wissen. Und fand es echt eine ziemlich coole Aktion jetzt. Und nee, eigentlich sonst gibt es eigentlich von meiner Seite nicht mehr viel zu sagen. So,
cool.
Gucken wir, was passiert.
Ja, also ich freue mich riesig, dass wir die Zeit gefunden haben.
Sehr
uns
schön.
Hier mal jetzt für das bisschen mehr als ein Stündchen hingesetzt zu haben und mal so ein bisschen hinter deine Türen geguckt haben, was bei dir eigentlich so abging, wie es zu was kam. Ich freue mich riesig auf deine kommenden Releases und vor allen Dingen auch auf das Kult. Und dann wünsche ich dir auf jeden Fall noch ganz viel Erfolg, ne, bei dem, was du jetzt auch gerade für den kommenden Release, aber das geht natürlich auch an alle Zuschauer da draußen. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg. Zuschauer, Zuhörer, so, Zuhörende. ich wünsche euch ganz viel Erfolg bei dem, was ihr gerade macht, tut und vorhabt. Steckt den Kopf nicht in den Sand, bleibt am Ball.
Ja, so ist es.
Bis dahin. Ciao, ciao.
Ciao, ciao, Tim.